Aline Dubosky. Du sagst, Musikalität komme aus dem Beckenboden. Wie das?
Ja, das sage ich. Wie das? Eigentlich ganz einfach. Wenn man den Zugang zum Beckenboden hat, dann können andere Funktionen wie aufhören zu arbeiten, zum Beispiel der Wille oder die, wie soll ich sagen, wenn man etwas ganz stark möchte, dann verschwindet das, sondern die Energie fließt dann aus dem Beckenboden und der Körper macht das, was die Musik verlangt. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Zauberei vielleicht, aber die Erfahrung hat mir gezeigt, dass es immer wieder passiert und dass es dann ein extrem beglückender Vorgang ist. Also das Musizieren wird dann richtig, richtig beglückend. Ja.
Gilt das jetzt für jeden Menschen, jeden Beckenboden oder braucht's noch was dazu? Weil Beckenboden hatte ich eigentlich immer. Singen kann ich erst, seit ich obendrauf die Haltung ausrichte, seit ich mich wirklich aufspanne und weiß, dass das Zwerchfell mit dem Beckenboden zusammenarbeitet. Ist da bei mir jetzt schon wieder zu viel Wille drin? Oder wie machst du das? Anschlussfrage, arbeitest du mit Berufssängern oder Laien? Und wie bringst du den Menschen das Singen aus dem Beckenboden bei?
Also das Erste ist, dafür finde ich eben die Kantjenika-Methode so gut, dass man den Zugang zu seinem Beckenboden überhaupt findet. Also
Okay.
wenn ich so sprechen würde, dann würde ich ohne Beckenboden sprechen. Dann hätte ich einfach,
Sag's noch mal.
also wenn ich so spreche und ich versuche einfach den Beckenboden auszuschalten, dann ist meine Stimme anders, wie wenn ich so spreche.
Musst du
Ja.
dafür, ich kann das auch, ich muss etwas mit der Haltung machen. Ich muss in den Beckenboden abschneiden. Ich brauche irgendwie einen Stopper im Körper. Sobald ich durchlässig bin, kann ich den nicht. Wie machst du das?
Ja, natürlich. Es braucht die Achse, es braucht das Zwerchfell, es braucht das Gaumendach, es braucht die ganzen Resonanzräume. Das muss alles da sein. Aber wenn der Zugang zum Beckenboden nicht da ist, dann wird die Stimme nie wirklich rund, nie wirklich voll. Und die Musikalität kann sich auch nicht so entfalten, weil man dann quasi blockiert ist mit Arbeit, zum Beispiel am Kehlkopf. Das gilt aber auch für Klavierspiel. Das gilt eben für alle Instrumente. Je tiefer man verankert ist, desto mehr kann man oben frei sein. Das heißt nicht, dass das Zwerchfell nicht aufgespannt ist, dass das Gaumendach nicht aufgespannt ist, dass die Sinusse nicht resonieren. Das muss natürlich alles dabei sein. Das ist klar.
Okay, einen Haufen Folgefragen wirfst du auf.
Genau.
Das erste war die Frage, weil ich sehe dich ja im Gegensatz zu den ZuhörerInnen.
Ja.
Ich sah nicht, was du machst. Wenn ich den Beckenboden ausschalte, muss ich eine große Bewegung machen. Und bei dir sah es nur aus, als ob du irgendwie 2 Zentimeter den Kopf weiter nach vorne. Braucht es so wenig, um den Beckenboden auszuschalten?
Ich habe einfach in
Und
meiner Erfahrung gesehen, dass viele Menschen zu mir kommen, die eine ganz isolierte Stimme haben. Die sprechen mit einer fahlen, faden Stimme, ohne Rundung, ohne Fülle. Und ich versuche es nochmal. Die sind vielleicht aufgerichtet, aber sie sprechen dann einfach so. Da ist wie keine Verbindung nach unten.
ja.
Und jetzt, wenn ich jetzt wieder spreche, denke ich, hört man den Unterschied. Jetzt habe ich meinen Beckenboden angepeilt quasi. Der macht jetzt einfach mit, der ist dabei, der ist integriert, der freut sich.
Und was machst du konkret? Die meisten Zuhörerinnen kennen wahrscheinlich die Kantjenika-Methode nicht. Kannst du erklären, was du machst? Anschlussfrage, du sagst Klavier, Piano auch. Es ein paar weltberühmte Pianistinnen und Pianisten fallen mir auf durch extrem schlechte Haltung. Wie können die dann trotzdem derart virtuos spielen?
Absolut, ja, das ist sehr interessant. Aber zuerst gehe ich vielleicht zuerst zum Beckenboden, wie ich den anpeile mit, sagen wir, Anfängern, mit Sängerinnen und Sängern. Ich mache ganz einfache Basis-Kantienika-Übungen für den Beckenboden auf dem Stuhl. Wenn man die Fersen anstupst, spüren die Schülerinnen und Schüler, dass die Sitzknochen sich ein bisschen zusammenbewegen. Und ich verbinde das sofort mit Klang, also mit Z oder Hm, bis sie merken, dass sie ohne das nicht mehr können. Bis sich der Klang in alle Zellen verteilt. Und das ist ein Prozess, weil ich habe zum Beispiel Unterricht gegeben für Kantienika-Instruktorinnen. Ich dachte, die werden ja automatisch eine volle, schöne Stimme haben, weil ihr Körper ja so schön ausgerichtet und so offen ist und alle Elemente sind ja da und reflexartig vorhanden. Aber das stimmt nicht. Man muss dann mit dem Klang in den ganzen Körper gehen und auch den Klang vernetzen, das vielleicht mit Summen, mit Tönen, mit Sprechen. Und diesen Prozess nicht nur zu verstehen, sondern auch wirklich zu erleben und zu machen. Der braucht halt ein bisschen Zeit. Aber wenn man das von Anfang an macht, kommt das sehr gut.
Also, und die Pianisten?
Genau. Die Pianisten jetzt zu den, also ich darf jetzt nicht frech werden, aber ich finde das auch. Es gibt ganz, ganz viele Pianisten, die mit hochgezogenen
werde
Schultern.
Werde frech, bitte werde frech. Wir sagen ja, wir nennen keine Namen.
Gut.
Also bei Glenn Gould habe ich zugeschaut. Ich bin ja alt genug, dass ich dem noch zuschauen konnte. Da habe ich einfach gedacht, der erstickt sich seine eigenen Organe, wie der da sitzt. Weißt, also, und trotzdem ja. So ein Wahnsinnsspiel.
Ja. Also das, was mir manchmal auffällt, ist, dass die Pianisten eben so hochgezogene Schultern haben, den Kopf so nach vorne. Und es gibt Pianisten und Pianisten. Ich finde, es gibt die Pianisten, die eben aus der Mitte spielen, aus diesem Beckenboden spielen und wo quasi der Wille nicht so wichtig ist. Und dann gibt es diese ganz intelligenten Pianisten, die jeden Ton gestalten und alles quasi mit Willen machen. Und ich persönlich habe die anderen viel lieber.
Bei mir selbst war es ja so, dass ich meinen Klangkörper, ich hatte diese Haltung durch das Umsetzen meiner Methode, den Klangkörper entdeckt habe ich erst durch das Singen. Also ich kann das bestätigen, was du sagst. Ich kann eine gute Haltung haben. Mhm. Und wenn ich den Körper nicht bewusst als Klangkörper entdecke und verstehe und nachspüre, geschieht es nicht von selbst.
Absolut, absolut, ja.
Was mir einfiel, wir hatten diese Pandemie. Menschen schutzlos, hilflos, ohnmächtig. Dann kam dieser Boom mit dem ventralen Vagus, dieser fabelhafte Stephen Porges, den erforscht hat und in dieser Form als Sozialnerv, als Sinnesnerv in die Welt gebracht hat. Ich habe den mehr als einmal und einmal auch live gehört, dass er sagt, den schnellsten Trost bringt Singen. Singen bringt dem Menschen in jeder Lebensphase Sicherheit, Selbstzuwendung und Trost. Und heute kann ich das bestätigen. Meine Frage an dich, warum tun sich so viele Menschen schwer mit Singen? Warum nur schon summen? Du kennst mein dass ich den Menschen abverlange in den Lektionen. Schon da tun sich viele so schwer. Warum ist Singen mit Scham besetzt? Hat das auch mit dem Beckenboden zu tun?
Ah, interessanter Ansatz. Ich habe gemerkt, dass viele Leute traumatisiert sind und Singen ist ja etwas vom Persönlichsten. Die Stimme ist ja eigentlich wie die Farbe unserer Emotionen. Und seine Emotionen zu zeigen, einfach so, das kann etwas vom Schwierigsten sein für gewisse Leute. Ich merke das auch im Unterricht, wenn ich einfach sage, mach mal, dass gewisse Leute das nicht können. Und dann muss man ganz, ganz sanft sich daran nähern, weil Das kann was ganz
passieren. Wie kann es sein? Weil Summen und Lautmalerei ist das Erste, was wir tun, wenn wir eine gute, normale Beziehung haben zu Eltern, wäre Summen und das Lullaby und gehalten werden und besummt eigentlich das Natürlichste der Welt. Was ist da schiefgelaufen? Dass wir stimmtraumatisiert sind, so viele von uns?
Ja, viele erfahren zum Beispiel in der Primarschule, dass man ihnen sagt, sei mal still, du singst ja unrein oder du bist ein Brummer. Und dann entscheiden sie, ich werde nie mehr singen, ich werde meinen Mund nicht mehr aufmachen. Solche Leute habe ich oft angetroffen. Das ist sicher mal ein Faktor. Und bei anderen weiß man es halt manchmal einfach nicht. Was ist da schiefgelaufen? Warum ist das? Es ist vielleicht wirklich, dass man etwas ganz Inneres nicht wagt zu zeigen, weil man verletzt wurde, als man es mal getan hatte.
Und unsere
Stimme zeigt ja immer unsere...
Ja, Entschuldigung. Ja. Wenn man gesagt kriegt, du singst falsch, du sagst unrein, das ist ja schon ein bedächtiges Urteil. Bei mir hat es einfach geheißen, ich singe falsch.
Ja.
Wie bringen wir die Leute zum Singen?
Ich hatte zum Beispiel eine Schülerin, die konnte den Mund fast nicht aufmachen. Sie kam zu mir, sie wollte singen lernen. Und immer wenn ich sagte, oder mal summen oder irgendeinen Ton solle sie von sich geben, kam nix. Und dann habe ich damit angefangen, dass sie gleichzeitig mit dem Fuß auf den Boden stampfte. Und dann habe ich sie wie so ein bisschen überlistet. Und mit der Zeit kam es immer besser. Und jetzt singt sie auf der Bühne Arien und hat eine große, wunderbare Stimme.
Wow.
Und das ist etwas vom Schönsten, was man als Lehrerin erleben darf. Ja.
Wie lange hat das gedauert? Wie alt war sie, als sie anfing bei dir?
Sie war etwa 19 und jetzt sitze ich, glaube ich, 23 und hat beim letzten Projekt, das wir hatten, unglaublich schön gesungen. Ja.
Toll.
Also wir sind immer noch dran, weil sie singt noch in einer Lage, die noch nicht so hoch ist, aber die Stimme ist riesig. Ist fantastisch. Ja.
Und muss sie immer noch einstampfen mit dem Einsingen oder geht's jetzt ohne?
Nein, 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 nein. Ich habe mit ihr auch viel Kantienika-Übungen gemacht und dieses Aufspannen auch der Kopfmuskulatur des Zwerchfells gibt ihr diese Sicherheit und das ist fantastisch und dafür danke ich dir. Ist wirklich ganz, ganz wichtig.
Ich danke dir, dass du es auf so wunderbare Art und Weise in die Welt bringst. Ich finde ja, dass ich durch das Singen für die Zuhörerinnen, ich habe im hohen Alter absolut überzeugt, dass ich nie einen Ton rausbringe durch Zufall und List des Universums angefangen zu singen und es hat wirklich die Körperarbeit nochmal verfeinert, verändert. Ich habe an schlechten Tagen, wenn ich das Gefühl habe, ich finde meine Aufspannung nicht, singe ich oft, singe ich mich in die Haltung. Also kann jeder Mensch in jedem Alter anfangen mit Singen?
Ja, das würde ich sagen, absolut, absolut.
Was war die älteste Person, die du unterrichtet hast oder was ist die älteste Person, die du unterrichtest?
Also die Ältesten habe ich momentan, wenn ich in Chören arbeite und Stimmbildung mache und so mit so Stimmen, die dann nicht mehr hochkommen und dann zeigt man ihnen, wie sie eben doch noch die hohen Töne singen können und wie sie ein bisschen körperliche Unterstützung die ihrer Stimme geben, weil meistens wissen die Leute von Technik eigentlich fast nichts. Und wenn man da ein bisschen arbeitet, dann kommen auch die Stimmen, die zum Teil, ja, ich bin vielleicht schon, ja, die sind zum Teil 80, also das funktioniert. Natürlich werden sie nicht in der Skala einen Solo-Auftritt haben, aber man kann immer lernen und das ist sowas Schönes.
Für das eigene Glück.
Ja, und für die Chöre auch.
Ja. Ja. Ich finde, Singen ist für mich Psychotherapie inzwischen.
Ganz
dass
genau.
Dass ich einfach so viel spüre auch über die Räume im Körper. Hat mit professionellen Sängerinnen wird ja brutal umgesprungen. Die werden ja einmal auf der Bühne ein falsche Takte, wirft man sie schon zum falschen Eisen. Was geht da schief? Weil ich dachte, über 40 kann kein Mensch singen. Und als ich da, was war ich? 7, 8 Jahre. Dann war ich 67 und ich stehe vor einem Lehrer und sage, selbstverständlich kannst du singen. Was geht dort schief?
Also wenn man die Sängerinnen und Sänger so schlecht behandelt?
Ja.
Ja, das ist einfach wie eine Maschinerie. Das ist wie, ich denke, das ist wie in der Mode. Da werden die jungen Stimmen werden zum Teil gepusht und dann, wenn sie noch gut und frisch sind, und dann irgendwie geht vielleicht mal was schief oder der Körper mag nicht mehr und dann kommt die Nächste dran oder der Nächste.
Das ist sehr schief. Finde ich auch brutal.
Ja, sehr brutal. Also ich war zum Glück nie in diesem Metier, weil ich bin mehr Oratoriensängerin. Das heißt, ich habe eigentlich das gesungen, was ich wollte und wann ich wollte. Aber ich glaube, auf der Opernbühne ist es gar nicht so einfach, ja.
Arbeitest du auch mit Profis, die durch Krisen gehen?
Absolut, ja. Die meisten haben keinen Zugang zu Beckenboden oder keinen bewussten und sie wissen einfach alles das, was sie vielleicht bisher reflexartig konnten, weil der Körper irgendwie mitgemacht hat, wissen sie nicht und sie können es nicht bewusst sagen, was sie machen. Und da kommt auch wieder die kantianische Methode ins Spiel und das ist genial, weil plötzlich werden also ihnen Sachen klar.
Das finde ich interessant, was du sagst, weil ich weiß von Gesangstechnik ja nichts und finde diese Tipps, die Ansagen des Profis oft vage. Und dann erkläre ich, was mein Körper macht. Und inzwischen bin ich mit einem Gesangslehrer so weit, dass er mich fragt, was machst du denn jetzt? Und ich frage zurück, wieso fragst du? Und er sagt, er spürt mehr Volumen, er spürt hört dieses, hört jenes. Und dann sage ich ihm, was ich mache. Und ich habe auch so ein paar Standardwerke für Sänger und das ist unglaublich kompliziert. Ich lese es und verstehe nicht wirklich, was man von mir will. Dann frage ich meinen Körper, Beckenboden und Aufspannung und Zwerchfell, und der Körper sagt es mir.
Ja, das ist genau das. Im Unterricht bekommen wir eigentlich keine klaren physischen Ansagen. Man arbeitet vielleicht ein bisschen mit Spiegelneuronen und man hat mir gesagt, ja, es ist wie so eine Faust da unten oder mach mal deine Rippen auf. Aber so genau, wie die Kantianika-Methode das beschreibt, so habe ich das nie erlernen dürfen. Und darum bin ich auch so dankbar, weil das hat mir so eine Klarheit gegeben. Die meisten Profis wissen nicht, was sie tun, weil es wie eine Art Gabe ist. Es sind halt Bühnentiere, die können das einfach. Aber wenn irgendwas schief geht und sie wissen nicht, was sie machen, dann wird's richtig schlimm, weil dann fangen sie an, irgendwo zu drücken oder zu viel Spannung zu geben. Und das zeigt sich dann wieder am Kehlkopf. Und dann kommen eben die Probleme. Und viele haben auch nicht so einen guten natürlichen Stimmsitz. Und das in der Jugend merkt man das noch nicht. Aber wenn sie älter werden, dann gibt das auch Probleme. Und da ist das mit dem ganzen Faceforming, mit diesen Aufspannungen im Gesicht, mit diesem Zug- und Gegenzugprinzip kann man da extrem viel machen. Auch bei älteren Semestern.
Gegenfrage. Also wieder einmal der Schluss, richtig gute Körperarbeit würde eigentlich in alle Schulen gehören. Nicht so ein bisschen Pseudoturnen, sondern wirklich den Körper kennenlernen aus der Tiefe und erfahren, was für ein Wunder uns lebt und wie wir ihm Sorge tragen können. Ich geriet neulich im TV in irgendwie Britain Got Talent oder so und da sang ein 7-jähriges Mädchen so unglaublich schön. Was passiert da? Sind das dann einfach Naturtalente? Oder gibt es Menschen, du hast vorher gesagt, Spiegelneuronen, die viel besser imitieren können, Kinder, die schon einfach intuitiv nachmachen können? Was passiert da, wenn es plötzlich...
Ja, ich denke schon, das gibt dann Naturtalente, ganz klar. Und man muss auch ganz speziell vorsichtig sein, dass man sie nicht zu fest pusht. Also ich habe da immer so ein bisschen, nicht Angst um sie, aber ich finde, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein als Lehrerin oder Lehrer, wenn man mit so einem Kind arbeitet. Ja, die haben ein Talent, die können ganz gut nachmachen. Ich arbeite auch mit Kindern und bin erstaunt, wenn die so einen Rap irgendwie singen, was die da einfach nachmachen können, auch wenn sie den Text überhaupt nicht verstehen. Aber ist das wirklich der Ausdruck ihrer Emotion? Ist das wirklich der Ausdruck ihres Alters? Stimmt das mit ihrem Körper oder wird da ein bisschen zu viel verlangt und zu viel aufgesetzt? Das ist immer so auch meine Frage. Ich glaube, das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Also ich glaube, man kann nicht generalisieren.
Schön. Lass uns singen.
Genau.
Menschen ihre Stimmen entdecken, ihre Körperräume. Wer mit Aline Dupasquy arbeiten möchte, du lebst und arbeitest in Basel.
Ja.
Den Link findet ihr unten.
Danke.
Unter diesem Podcast. Ich danke dir sehr herzlich.
Dir auch ganz großen Dank, auch für deine Arbeit, die wirklich beglückend ist. Wirklich. Von tiefstem Herzen danke.
Ich danke dir, dass du sie in die Welt trägst.